Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Schön, dass ihr da seid bei Top-Wetter. Danke zunächst mal an unsere Lobpreisband hier vorne. Das hatte für mich schon fast ein bisschen Konzertcharakter. Wenn man in Urlaub ist und wieder zurückkommt, hat man Entzugserscheinungen. Ich habe es sehr genossen, ich hoffe, ihr auch. Mediterranes Wetter in Hamburg. Ich glaube sogar, die Temperaturen sind hier wärmer als in Südeuropa. Kann das sein, so in etwa? Ich habe mal bei einer USA-Reise, da saß ich so in einem großen Jugendgottesdienst und habe dann unten den Jugendpastor so gesehen und habe dann so gedacht, nee, wie der da vorne steht, das geht ja gar nicht. So mit Flipflops und in kurzer Hose und wie er da so, das passt ja nicht zu einem Gottesdienst. Ja, okay. Ich denke, es ist ja warm und dann sei es auch so gestattet, im Rahmen eines Jugendgottesdienstes als Jugendpastor auch mal so aufzutreten. Ja, wir haben normal eine Worship Night heute gehabt, also ein klein bisschen Vorgeschmack hatten wir für die nächste Worship Night, aber wir haben die verschoben, die kommt so in etwa Ende Oktober, wir informieren euch da noch genau über den Termin. Normal hätten wir sonst auch unsere Reihe über das Johannesevangelium, da habe ich jetzt mal die Chance genutzt, um einfach mal einen Break zu machen und vom Neuen Testament ins Alte Testament zu hüpfen. Dann haben wir da mal eine gewisse Abwechslung und da auch eine Person, eine Persönlichkeit oder vielleicht auch mehrere, eigentlich sind es mehrere, uns vor Augen zu stellen, die uns herausfordern sollen. Wir haben ja die letzten Wochen so darüber gesprochen, dass es herausfordernd ist, in der Nachfolge zu sein. Teilweise geht es wirklich um Mobbing, um Nachteile bis hin zum Märtyrertod. Aber dann haben wir auch, ich glaube, das war auch gerade letztes Mal auch die Predigt gehört, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht einen Kampf als Einzelgänger führen, sondern dass der Heilige Geist bei uns als Beistand, als Unterstützer, als unsere Hilfe. Das ist ganz wichtig zu wissen. Heute habe ich das Thema genannt No Compromise, keine Kompromisse, auch nochmal in Bezug auf unser Leben als Christen, kompromisslos zu leben. Und hüpf mit uns in das Buch Daniel im Alten Testament. Hab da mal ein paar Verse aus Daniel Kapitel 1. Ich lese die mal. Einmal die Verse 8 bis 9 und dann die Verse 18 bis 20. Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt habe ich nicht aufgepasst, also Verse 8 bis 9 oder dann 18 bis 20. Ich glaube, ihr kriegt das schon besser hin. Ich habe das hier in einem runtergeschrieben. Nochmal weiter. Am Ende der Zeit, also es kann sein, dass der Sprung schon drin war. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Das war so ein Auszug aus dem Leben von Daniel und seinen Freunden, die also wirklich viele spannende Dinge erlebt haben und heute uns auch als ein Beispiel oder auch zur Herausforderung dienen möchten. Vielleicht bei der Gelegenheit möchte ich noch unsere Freunde am Livestream willkommen heißen. Ich glaube, das haben wir noch nicht getan, oder doch? Schön, dass ihr auch da seid und nehmt gerne Anteil an diesem Text aus Daniel Kapitel 1, beziehungsweise springen wir dann auch später in Daniel Kapitel 3 rein. Einfach so die Geschichte vom Daniel ein Stück weit. Diesen Daniel kennen wir eigentlich schon von unserer Zeit, wenn wir denn im Kindergottesdienst waren, in der Kinderstunde, da haben wir so dieses berühmte Bild vor Augen, Daniel mit den Löwen in der Löwengrube. Ja, eine spannende Geschichte. Da war übrigens Daniel kein junger Mann mehr, sondern ein alter Opa, 80 Jahre ungefähr. und wurde, wir kommen zu der Geschichte auch noch ein bisschen, glaube ich, ich streife sie noch, wurde er dort in die Löwengrube geworfen. Aber Gott hat ein großes Wunder getan. Er hat den Löwen das Maul gestopft oder sie gezähmt. Und der Daniel hat also eine so tolle Nacht gehabt, so ein kuscheliges Bett gehabt mit seinen Löwenkuscheltieren da. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein mag. Ich glaube, wir würden das auch mal erleben. Aber vielleicht im ersten Augenblick, als der Daniel nicht wusste, was auf ihn zukommt, naja, gut, da war die Stimmung vielleicht noch nicht so. Aber Gott hat ein Wunder getan und hat ihn bewahrt. Aber der Reihe nach, da als 80-Jähriger ist er in der Löwengrube gelandet, der Daniel, weil er so straight war, weil er kompromisslos für seinen Gott eingestanden ist. Aber das war er schon sein ganzes Leben lang, auch als junger Mann, was wir eben auch gerade in unserem Text schon gesehen haben. Der König Nebukadnezar war seinerzeit der größte Regierungschef der Welt, der Weltherrscher par excellence. Er hatte alles unter sich. Sein Königreich Babylon eroberte ein Reich um das andere. Und im Jahre 605 vor Christus marschierten sie in Juda ein und auch in Jerusalem. Sie plünderten den berühmten Tempelschatz und darüber hinaus verschleppten sie eine ganze Menge von der jüdischen Bevölkerung nach Babylon, darunter eine ganze Reihe von Jugendlichen, ganz junge Leute, Teenager. Der Hintergrund, es waren gerade auch junge Leute aus der Oberschicht, man wollte so eine Rebellion in diesem riesigen, großen babylonischen Reich verhindern. Und der König Nebukadnezar war clever. Er hat sich so die Elite der jeweiligen Länder geschnappt und hat sie sich zu eigen gemacht, sie an seinen Hof geholt, sie erzogen und sie dann eingesetzt für seine Zwecke. Das war auch das Ziel mit Daniel und seinen Freunden. Also Daniel war einer davon, der dort von Juda, von Jerusalem verschleppt worden ist nach Babylon. Aber dieser Daniel und auch seine Freunde, sie zeichneten sich aus durch eine starke Entschiedenheit, durch kompromisslose Nachfolge. Der Daniel ließ sich nichts von niemandem etwas abbringen. Und diese Entschlossenheit im Leben des Daniel und seiner Freunde, die war einfach Ausdruck einer lebendigen Beziehung zu Gott, wie wir noch sehen werden. Wir haben heutzutage wahnsinnig viel Freiheit. Wir wissen das eigentlich gar nicht zu schätzen. Wir können frei unsere Bibel lesen, können in die Gottesdienste gehen. Niemand hindert uns daran. Es ist uns gar nicht so bewusst. Kürzlich, als diese dramatischen Vorkommnisse in Pakistan waren, wo eine ganze Reihe von Christen auch drangsaliert worden sind, da kam das mal wieder so hoch. Und es ist ja nicht nur in Pakistan, sondern in vielen Ländern dieser Welt Verfolgung unter unseren christlichen Glaubensgeschwistern. Aber wir sind dankbar, dass wir hier Freiheit haben dürfen. Und sollten das auch wirklich zu schätzen wissen. Und doch gibt es auch in unserem freiheitlichen Westen manche Parallelen in dieser Geschichte von Daniel, wie wir noch sehen werden. Mein erster Punkt lautet Treue um jeden Preis. Die von Nebukadnezar verschleppten Jugendliche, sie waren tatsächlich Teenager. Vielleicht gerade mal 14 Jahre alt. 15, also so das Alter, wie man hier in der Arche-Jugend startet, wie man hier so langsam reinkommt. Und sie wurden in diesen jungen Jahren aus ihren Familien und aus ihrer Heimat herausgerissen. Und ich glaube, wir alle können uns vorstellen, wie furchtbar das ist. Gerade wenn wir jetzt auch in Kriegsgebiete reinschauen, wie in die Ukraine, wo das übrigens auch passiert, wo der russische Staat junge Leute, Kinder aus der Ukraine verschleppt nach Russland und sie dort auch erzieht. Das habt ihr vielleicht auch gehört, das sind, glaube ich, bis zu 20.000 junge Leute, denen das so widerfahren ist. Es ist eine schwere Zeit für junge Menschen, wenn sie so etwas erleben. Sie müssen einer feindlichen, einer fremden Kultur aufwachsen, eine besondere Herausforderung. Bei unseren Freunden hier, bei Daniel und den anderen, wird das zum Beispiel auch deutlich durch die Umbenennung ihrer Namen. Man könnte ja sagen, naja, gut, was soll das? Aber lesen wir den Text nochmal, Daniel Kapitel 1, die Verse 6 bis 7 in diesem Fall. Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und jetzt hört mal, der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Beljazar, Hanania, Schadrach, Mishael, Meshach und Asaria, Abednego. Ja, man kann jetzt darüber hinweglesen und kann meinen, naja gut, man wollte das einfach ein bisschen geschmeidiger machen. Die jüdischen Namen, die kamen dann nicht so an in Babylon und deswegen hat man babylonische Namen genommen. Das war dann so ein bisschen sprachlich flüssiger und überhaupt, um den Teenagern so die Integration zu erleichtern, war das doch ein guter Gedanke. Das wäre allerdings nur oberflächlich betrachtet, denn eigentlich sollten hier junge Leute systematisch umerzogen und nach babylonischer Weise geprägt werden. Während die ursprünglichen jüdischen Namen die Silben El oder Yah hatten, das sind die Kurzfassung von Elohim und Jahwe, die natürlich Gott alle Ehre gegeben haben, dem alleinigen Gott, dem Gott der Bibel, so haben diese babylonischen Namen, die sie dann bekommen haben, die zielten ab auf heidnische Gottheiten wie Bel, Marduk, Venus oder Nego. So wurde zum Beispiel aus Asaria, das heißt Jahwe hat geholfen, Abednego und das heißt Knecht des Nego. Merkt ihr, da wird etwas völlig auf den Kopf gestellt. Was heißt das? Der Glaube der Jugendlichen sollte ausgelöscht werden. Ihnen wurde quasi befohlen, ihren Gott zu vergessen und stattdessen die heidnischen Götter der Babylonier anzunehmen und denen zu folgen. Eine systematische Umerziehung erleben wir im Grunde auch heute in unserem scheinbar doch so demokratischen und freiheitlichen Westen. Was meine ich? Der Glaube an einen Schöpfergott, an die alten christlichen Werte von Ehe und Familie, die gelten als überholt, als antiquiert und stattdessen werden andere moderne Lebensmodelle gefeiert und sogar schon vom Kindergarten an gefördert. Denke an das Thema Ehe für alle. Dann hat man halt zwei Mamas und zwei Papas. Wo ist denn das Problem? Ist doch alles schön und gut. Und man stellt das als etwas Modernes, Hippes heraus. Im Zentrum der damaligen Weltmacht Babylons befanden sich die Teenager nun auf einer Eliteschule in einer dreijährigen Ausbildung zum Staatsdienst. Sie wurden vorbereitet auf Spitzenpositionen an den Schlüsselstellen der Macht. Eigentlich perfekte Aussichten, grandiose Aussichten für diese jungen Leute. Die Zukunft war gesichert, doch es gab für sie ein großes Problem mit dem Essen und dem Trinken. Das hat unser Text so hergegeben. Da gab es tatsächlich für sie ein Problem, es hatte einen entscheidenden Haken. Und Daniel und die Freunde hatten ein Problem damit. Es waren nicht nur die jüdischen Speisegebote, denn den Wein hätten sie vielleicht noch trinken können. Der eigentliche Grund war Götzendienst. Denn bevor die Speisen serviert wurden, wurden sie heidnischen Göttern geweiht. Und hier gab es für Daniel und seine Freunde keine Kompromisse. Wie haben wir gelesen? Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Und deshalb bat er den Palastvorsteher, etwas anderes zu essen und zu trinken. Also es war für sie ganz klar, unter keinen Umständen fest entschlossen waren sie, dieses Essen, dieses Trinken nicht zu sich zu nehmen. Es gab für Daniel keine Kompromisse. Vielleicht hat er sich angelehnt an den Bibelvers aus 3. Mose 11, 44. Dort steht, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Denn ich bin heilig und ihr sollt euch nicht verunreinigen. Daniel und seine Freunde wollten heilig leben, alles geben für ihren Gott. Und ich hoffe, wir wollen das auch als Nachfolger von Jesus, dass wir alles bereit sind zu geben, um unserem König aller Könige, Herrn aller Herren, wirklich alle Ehre zu geben. Gott war den Jungs damals das Wichtigste und soll es auch für uns heute sein. Es war für sie das Wichtigste, selbst wenn sie den Königshof dafür hätten verlassen müssen und wegen Ungehorsam im Gefängnis gelandet wären. Das war eine starke Herausforderung. Man liest das so schnell hier in der Bibel herunter. Aber wenn man drüber mal nachdenkt, was läuft da? Teenager, 14, 15 Jahre alt und die sind jetzt in diesen Herausforderungen. Und die haben den Schneid, die haben den Mut, sich dagegen zu stellen. Wow, Wahnsinn. Weil Gott wichtiger für sie war. Sie blieben Gott treu. Was würden andere eigentlich ihnen raten? Die würden vielleicht sagen, hey Jungs, das ist doch die Chance für euer Leben. Kommt, nutzt sie aus und den Glauben, den kann man ja verdeckt leben. Ihr müsst ja nicht so offensiv sein, seid doch nicht dumm. Natürlich, Jesus ist in eurem Herzen und ihr habt doch eure Bibel und so und ihr dürft sie doch auch lesen und ihr betet auch, aber macht das nicht so provokant, nicht so in der Öffentlichkeit und nimmt das mal alles nicht so ganz so tierisch ernst. Seid clever. Glaube ist letztlich Privatsache und es ist auch wichtig, sich ansonsten den religiösen und kulturellen Gepflogenheiten des Landes anzupassen. Aber kann so eine Alternative aussehen? Ich weiß, manch einer von uns, der versucht diesen Spagat, naja, lieber nicht, so gelenkig bin ich nicht mehr, der versucht tatsächlich so auf beiden Hochzeiten zu tanzen, wie man so sagt, und irgendwie die Welt und das Christliche irgendwie zu verbinden. Am Wochenende ist man voll mit Jesus unterwegs und in der Woche ist man ein ganz anderer. Du bist jetzt gemeint. Du möchtest nicht, dass wir über dich sprechen. Tun wir auch nicht. Aber du weißt ganz genau, dass das ein Problem auch in deinem Leben ist. Und du solltest ganze Sache machen. Ja, aber dann sagt man vielleicht, da ist doch der Paulus, der hat doch gesagt, man soll den Griechen ein Grieche sein und den Römern ein Römer. Aber diese Art von Anpassung, das hat Paulus nicht gemeint, so was ich gerade dargestellt habe, sondern das war, um sie für das Evangelium zu gewinnen, seine Landsleute. Nein, Paulus hat vielmehr gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Römer 1, 16. Leider gibt es heute so viele Christen, die weichgespült sind und sie wechseln wie ein Chamäleon je nach der Umgebung, der sich gerade befinden, ihre Farbe. Ich muss gestehen, dass ich da auch in jungen Jahren oft so meine Probleme hatte. Wenn ich mit meinen Jungs im Sport war, beim Fußball, dann war ich voll in ihrer Linie, dann habe ich meinen Glauben verschwiegen, um ja gut anzukommen, um der große King zu sein, der sportlich geglänzt hat, der die vielen Tore schoss und so. In der Schule später, na, das war mir dann peinlich. Ich kann mich an manche Situationen erinnern, wo andere über ihre Philosophien oder ihre Ideologien, besser gesagt, wie sie darüber ausgetauscht haben, sehr offensiv und sehr einladend. Und der junge Mann, Andi, der Christ, er hat geschwiegen, er war schüchtern, er hat sich nicht getraut, hat im Grunde seinen Glauben verleugnet. Oder noch ein Beispiel zu bringen, ich war später dann Finanzbeamter, habe dort im Polizeipräsidium gearbeitet. Wir hatten eine riesengroße Kantine, das war fast so ein bisschen wie so ein Auditorium. Und manchmal dachte ich, oh Mann, wenn du da unten in der Mitte sitzt, die sehen das ja alle. Und wisst ihr, wie mein Gebet dann aussah? Also bestimmt nicht so. Und so auch nicht. Ich habe dann so getan, als wenn ich mein Besteck noch mal so ein bisschen glätten muss, als wenn ich da noch mal und habe dann irgendwie so schnell vor mich hingemurmelt, lieber Gott, segne doch das Essen. Amen. Schlimm. Ich bekenne das vor euch. Aber so sieht dann manchmal auch Verleugnung aus und dass man eben so rumeiert. Warum eigentlich? Und andere, die leben ihre Sünde so ganz locker offen aus und haben keine Hemmung dabei. Wir sollen kompromisslos leben für Jesus, sollen keine Scheu haben, dürfen wirklich mutig sein. Ja, wir sollen auch gegen den Strom schwimmen. Jesus sagt, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das ist eine herausfordernde Bibelstelle. Wenn wir uns im Grunde gegen Jesus stellen, dann stellt er sich irgendwo auch gegen uns. Also er bekennt uns nicht vor seinem Vater. Also diese Bibelstelle hat mich manches Mal wachgerüttelt. Matthäus 10, 33. Lasst das mal auf euch wirken. Ja, wir sind gefordert, unser Leben als Christ nicht zu verstecken und bei Ungerechtigkeiten und bei Unwahrheiten irgendwie drüber wegzusehen, sondern wir sollen die Unwahrheit ans Licht bringen. Wir sollen für die Wahrheit einstehen. Das kann dann auch ungemütlich werden in einem Beruf, wo da vielleicht der Chef sagt, ey, du musst jetzt hier bitte nicht das und das sagen, also sollst die Unwahrheit sagen, dass du sagst, ich mach das nicht. Man kann sogar den Job verlieren. Das sind nicht so einfache Themen, ich weiß, aber Gott möge uns da helfen, dass wir klar, dass wir straight sind. Was nützt die größte Karriere, wenn man dafür Gott verliert und Schaden an seiner Seele nimmt? Ich denke, ihr kennt die Geschichte von diesem Großgrundbesitzer aus der Bibel. Der war sehr clever, ein geschäftstüchtiger Mann. Der hatte sich eine Scheune nach der nächsten gebaut, hat ganz viel Geld angehäuft, war ein reicher Mann. Aber eines Nachts kommt Gott zu ihm und was sagt er zu ihm? Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was nützt dir nun dein ganzer Reichtum? Was nützt dir nun dein ganzes Ansehen bei so vielen Leuten? Ja, du bist der größte King, du bist der größte Crack. Aber du bist nicht mit Gott im Reinen. Viel wichtiger ist, bei Gott angesehen zu sein als bei den Menschen. Was hilft es dir, wenn du gut vor deinen Kumpels und Freunden dastehst, weil du mit deinem Lifestyle Jesus verleugnet hast, aber dafür dein Ansehen vor Gott verlierst? Daniel und seine Freunde haben absolut keine Kompromisse geschlossen und sind nicht schwach geworden, obwohl die Versuchung, Karriere zu machen und Macht, Ruhm und Geld zu bekommen, sie ganz sicher herausgefordert hat. Trotz ihres jungen Teenageralters und dann auch auf sich alleine gestellt, haben sie Charakter gezeigt und blieben Gott treu. Und das wünsche ich uns auch und das soll uns herausfordern. Mögen wir uns davon ermutigen lassen, ebenso zu handeln. Später haben sie sogar ihr Leben riskiert. Also hier ging es nur um, was ist nur, hier ging es um das Essen, aber ihr kennt vielleicht die Geschichte von Daniel, es wird ja dann noch brisanter später. Nämlich als der König Nebukadnezar an einer Ebene eine große Statue aufrichten ließ. Kennt ihr die Geschichte? Daniel 3. Das war so eine goldene Statue im Grunde von ihm selber, von König Nebukadnezar aus Gold, 50 Meter etwa hoch, 5 Meter breit. Und als die Einweihung war, da hat er alle hohen Tiere des Staates, alle Würdenträger und auch diese junge Elite zusammenrufen lassen, um mit ihnen die Einweihung zu feiern. Aber dabei hat er ein bestimmtes Edikt erlassen. Die Statue war übrigens, vielleicht kennt ihr diese große Christusstatue in Rio. Vielleicht kann man sich das so in etwa vorstellen. Aber die war sogar noch größer. Und da hat er ein vom Stapel gelassen. Aber hört mal, Daniel Kapitel 3, Verse 6 bis 7. Wer nicht vor der Statue niederfällt und sie anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zu bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, aller Art von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Das war eine heftige Szenerie. Du musst dir vorstellen, eine riesengroße Ebene. Du konntest locker bis zum Horizont sehen. Vorne diese riesengroße Statue, Gold, glänzend im Sonnenlicht. Und dann kam diese Musik, Flöten, Hörner, alles Mögliche, ordentlicher Lärm. Das Signal, alle haben sich niederzuwerfen und anzubeten. Man konnte meilenweit sehen, wer das nicht getan hat. Alle lagen sie, alle. Mit Ausnahme von 3 jungen Männern, die standen wie eine Eins. Wenn man darüber nachdenkt, bekommt man Gänsehaut. Die wussten ganz genau, was auf dem Spiel stand. Wenn sie sich nicht vor dieser Statue beugen und sie anbeten, dann drohte dieser grässliche Feuerofen. Aber sie taten es nicht, sie blieben standhaft. Es fordert uns heraus, wie würden wir uns verhalten? Wir haben auch schon eine schlimme Zeit hier gehabt in Deutschland. Ich meine die NS-Zeit, die Nazi-Zeit. Da gibt es ein weltberühmtes Foto. Ich weiß nicht, ob die Technik das mal vorbereitet hat. Ich glaube, sie kriegt es hin. Dieses Bild habt ihr vielleicht irgendwo schon mal gesehen in Geschichtsbüchern. Ja, ja, auch, es wird von fast allen Parteien benutzt, es wird von allen möglichen Bewegungen benutzt, als ein Sinnbild für einen Mann, der sich gegen das Regime stellt, der den Mut hat, nicht den Arm zu heben, sondern die Hände zu verschränken und sich im Grunde so dagegen zu stellen. Das war übrigens, Moment, ich habe es aufgeschrieben, das war der Stapellauf im Jahre 1936 von dem Segelschulschiff Horst Wessel, wo auch Adolf Hitler hier in Hamburg war, das bei Blum und Voss, Adolf Hitler selber zugegen war. Und da ist dieses Bild aufgenommen worden. Das ist beeindruckend. Dieser Mann ist übrigens ein gläubiger Christ gewesen. Dieser Mann ist übrigens der Uropa von Effi und von Friede. Ist der Vater von, und hier, Leni, ist der Vater von Wolfgang Wegert, Gustav Wegert. Weiß nicht, haben wir das schon mal gehört? Wisst ihr gar nicht, ne? Haben wir euch was verraten heute Abend? Sehr beeindruckend. Also es ist nicht so, dass man, oh, Familie Wegert, wie toll und so. Aber es ist dennoch beeindruckend, dass dieser Gustav Wegert diesen Mut hatte. Und er war in seinem Leben bekannt dafür, dass er, wenn die Leute gesagt hatten, Heil Hitler, dann hat er einen guten Morgen gesagt. Das war so seine Art des Protestes gegen das Nazi-Regime. Und auf diesem Bild, der selber wusste gar nicht, was da so ein Bild geschossen würde. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn wir Gustav Wegert mal im Himmel treffen werden und ihm sagen, Mensch Gustav, was du damals angestellt hast, die ganze Welt hat davon gesprochen. Aber das ist mal so ein Beispiel, wie jemand auch Haltung bewahrt, kompromisslos sein Mann steht und für Jesus auch eintritt. Er hätte jederzeit von der Gestapo abgeholt werden können, aber Gott hat Gnade geschenkt, ihm ist nichts passiert, dem Gustav Wegert. Zurück zu unseren drei Freunden von Daniel. Da ging es nicht so glimpflich aus. Die wurden denunziert, beim König angeschwärzt, dass sie eben sich nicht, dass sie nicht angebetet haben bei dieser Statue. Und so kam es, wie es kommen musste. Sie wurden tatsächlich in den Feuerofen geworfen. Ihr müsst die Geschichte nochmal in Ruhe auf euch wirken lassen. Ist ja dramatisch. Die Soldaten, die diese drei in den Ofen werfen wollten oder auch getan haben, die verbrannten selber vor dem Ofen. So heiß war das. Ich weiß gar nicht, wie die das angestellt haben, aber irgendwie haben sie es hingekriegt, sie auch in den Ofen hinabzustoßen. Aber dann geschah das Wunder. Und Nebukadnezar traute seinen Augen nicht, beziehungsweise, nee, wer war das? Also später der König, der plötzlich sah, da ist nicht nur die drei Männer da drin, sondern da war eine vierte Person drin. Kennt ihr die Geschichte? Ich habe doch drei reingeworfen, vier sind drin. Jesus selber war da. Er hat unsere drei bewahrt, hat sie durchgebracht, hat Gnade geschenkt. Und so dürfen auch wir wissen, wenn wir treu sind, Treue wird belohnt, Gott ist da, so wie er Daniel in der Löwengrube bewahrt hat, wir haben das eingangs erwähnt, oder hier eben diese drei im Feuerofen, er ist da und bewahrt. Ja, aber was geht das uns heute an? Wir haben keine goldene Statue, die wir anbeten müssen. Wir laufen eigentlich nicht Gefahr, irgendwo in den Ofen geschmissen zu werden. Ja, ich sag mal so, wir haben Freiheit, das stimmt alles. Und doch ist es manchmal nicht einfach, seinen Glauben zu leben. Da ist ein Mainstream, der gegen uns steht, der gegen den Glauben steht. Man kann sogar sagen, auch der Gender-Mainstream. Ich hau mal so ein paar Sachen raus, ihr wisst, was gemeint ist. Da ist die neue Klima- und Regenbogenreligion in unserem Land. Da ist eine Sprachpolizei, die penibel alles überwacht. Unser Jugendschutzgesetz setzt sich dafür ein, dass Kinder bis 16 Jahre kein Alkohol trinken dürfen und auch nicht rauchen sollen. Aber, ihr habt das sicherlich mitbekommen, jetzt gibt es ein neues Selbstbestimmungsgesetz und das bietet 14-Jährigen schon die Möglichkeit, einmal im Jahr das Geschlecht zu ändern. Sicherlich, die Eltern müssen irgendwie noch zustimmen. Aber ich denke, ihr habt das auch alles verfolgt, was sich da auch in unserem Staatswesen so tut, wo man manchmal denkt, wo geht die Reise hin? Man kann sein Geschlecht je nachdem ändern. Dann gibt es auch nicht nur zwei Geschlechter, diese Debatte kennt ihr auch, sondern bis zu 100. Da wird einem ja ganz schwindelig. Ja, wir leben in einer Zeit, von der man vielleicht später einmal sagen wird, warum ist man nicht dagegen aufgestanden, um diese Ideologie, die uns als Wissenschaft verkauft wird, zu stoppen oder wenigstens den Mund dagegen aufzumachen. Mich erinnert die ganze Geschichte an das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen von des Kaisers neuen Kleidern. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Da gab es so linke Betrüger, die dem Kaiser und seinem gesamten Staat vorgegaukelt haben, die schönsten und perfektesten Kleidungsstücke herzustellen. Und sie haben dafür ganz viel Geld bekommen und haben so getan, als wenn sie immer mehr Kleidungsstücke angefertigt haben. Aber in Wirklichkeit war da nichts. Sie haben den Menschen gesagt, ja, die sind so toll, die Kleidungsstücke, man sieht sie gar nicht. Ja, aber ich habe sie jetzt angeblich an, aber ich spüre doch gar nichts. Ja, weil die so perfekt, so fantastisch sind, so leicht sind. Man merkt das gar nicht. Ihr müsst dieses Märchen mal lesen. Um es kurz zu machen, es gab eine Riesenparade dann und der Kaiser sollte seine schönsten Kleider zur Schau stellen. Das ganze Volk war zusammengeströmt und alle jubelten und schrien und feierten den Kaiser mit seinen tollen neuen Kleidern, bis ein kleines Kind rief, aber der Kaiser hat doch gar nichts an, der ist doch nackig. Und plötzlich wurden alle wach. Ja, der hat gar nichts an, richtig. Entschuldigt, dass ich vielleicht hier so ein Märchen zum Besten gebe, aber manchmal muss ich dran denken, dass wir uns manches Mal auch in so einer Zeit bewegen, wo man uns alles Mögliche verkauft oder verkaufen will, was eine Frau, was ein Mann ist und dergleichen mehr. Und das Volk schwimmt einfach so mit. Das ist dieser antigöttliche Zeitgeist, der auch die Gemeindeszene teilweise ganz schön auch mit erfasst hat. Und ich denke, wir müssen aufpassen als Christenheit, dass wir auch mutig gegen diesen Strom schwimmen. Die heutige Statue, die angebetet wird, die ist nicht golden, sondern die ist regenbogenfarben. Und so viele auch von Christen beugen sich vor dieser Statue. Ja, wir reden in unserem Land viel von Freiheit und Toleranz, aber wehe, du folgst einer anderen Meinung als dem regenbogenfarbenen Mainstream, der sich ganz modern und hip fühlt, auch von der Sprache her. Nein, das ist nicht hip und modern, das ist alt und verstaubt, das ist der Zeitgeist, wie er immer wieder in einem neuen Gewand auftritt. Und er versucht, die Menschen zu verführen, von Gott wegzubringen, die Schöpfungsordnung Gottes lächerlich zu machen, auf den Kopf zu stellen. Das ist eigentlich das, was geschieht. Und wehe, man stellt sich dann gegen, dann ist man ja konservativ, ist noch das Harmloseste. Ganz schnell wird man als Nazi abgestempelt, was im Übrigen eine Verharmlosung der NS-Zeit ist und die Opfer verhöhnt. Es ist nicht leicht, in einer fremden, gottlosen Umgebung standzuhalten. Vielleicht bist du selber auch teilweise herausgefordert und fühlst dich ganz allein. Aber wir hatten schon letztens auch gehört, der Heilige Geist ist da. Er gibt dir Kraft, er gibt dir Weisheit, er steht dir zur Seite, sodass du auch in schwierigen Zeiten auch durchkommst, wie Gott auch Daniel und seinen drei Freunden geholfen hat. Und selbst wenn wir einmal schwach werden, lässt Gott uns nicht fallen. Die Bibel sagt, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2,13. Lass dich von Daniel und seinen Freunden herausfordern. Ich muss mich beeilen. Der zweite Punkt, das wird jetzt kürzer, auf die richtige Ernährung kommt es an. Das ist etwas, was uns in unserem Text so ein bisschen entgegenleuchtet. Wer liebt es nicht, schön und gut zu essen? Es ist toll, von einem erstklassigen Koch verwöhnt zu werden. Wir können uns vorstellen, dass diese Jungs damals, die Teenager, alle kulinarischen Köstlichkeiten der damaligen Welt präsentiert bekamen. Da läuft uns heute noch das Wasser im Mund zusammen. Alles haben sie bekommen, aber wie eingangs schon gesagt, sie wollten davon nichts haben, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Ihnen war wichtiger, für Gott standhaft zu bleiben und heilig zu nehmen. Was heißt das für uns, das Ganze? Ich meine, nichts gegen gesunde Ernährung, aber ist es das, worauf es letztlich ankommt, dass wir also wie die Jungs da, dass wir Salat essen und Wasser trinken, sollen wir Vegetarier werden? Ist das die christliche Botschaft? Nein. Die Bibel sagt sehr klar, wir können alles essen und sollen Gott damit alle Ehre geben. Das ist nicht das Problem. Aber nicht der Magen, das Herz ist gefragt. Auf das Herz kommt es an und wir brauchen ein neues Herz. Jesus macht das so sehr deutlich und sagt, dass das Herz die Quelle allen Übels ist. Und dass wir ein neues Herz brauchen, nicht einen neuen Magen. Wir brauchen eine neue Natur und die muss sicherlich mit guter Nahrung versorgt werden. Und was ist die beste Nahrung, die wir haben können? Wir drehen uns in der heutigen Zeit so viel um Wellness und um körperliches Wohlbefinden, aber wir vernachlässigen dabei unser Herz, unsere Seele. Jeden Tag werden wir mit besonderen Angeboten überschwemmt. Vermeintliche Leckerbissen locken uns in sozialen Netzwerken überall, Internet, Netflix, keine Ahnung. Ihr wisst selber, womit ihr euch füttert. Aber füttert ihr euch auch mit den richtigen guten Sachen? Ich meine hiermit. Ja, wir lesen auch die Bibel. Wir haben sie ja nicht verstaubt im Schrank stehen. Aber gebt mir doch recht, bestimmt könnten wir manchmal ein bisschen öfter darin lesen und könnten uns mehr Zeit nehmen, auch über Gottes Wort nachzusinnen, darüber nachzudenken. Ja, wir brauchen gesunde Nahrung. Wir brauchen wirklich etwas, was unsere Seele stärkt. Daniel und seine Freunde haben den Palastvorsteher gebeten, auf ihre Wünsche einzugehen. Er hat es gemacht. Er hat gesagt, okay, ich riskiere das. Und ihr esst halt nur das, was ihr da habt und trinkt nur euer Wasser. Und wir haben es gelesen, die Jungs waren letztendlich viel kräftiger und viel besser drauf als alle anderen. Ja, gewaltig. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir Vegetarier werden sollten, sondern es kommt auf die richtige Nahrung drauf an. Wie sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Lukas 4,4. Willst du groß und stark werden, dann lies die Bibel. Willst du Vitamine zu dir nehmen, dann nimm die richtigen Vitamine. C wie Christus, B wie Bibel, E wie Evangelium. Keine Ahnung, was du noch für Verbindungen herstellen kannst. Ich bin auch nicht so sehr bewandert mit den ganzen Vitaminen, ihr merkt das vielleicht schon. Aber wir haben, gerade auch in dem Psalm, haben wir einen Psalmisten, David ist es glaube ich nicht, Psalm 119, der den geschrieben hat, weiß gar nicht, wer den eigentlich geschrieben. Der Psalmist schreibt in Psalm 119, Vers 103, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig in meinem Mund, so. Und wenn ihr so den ganzen Psalm 119, ist ein langer Psalm, auf euch wirken lässt, dann merkt ihr, wie jemand schwärmt über das Wort Gottes, wie kostbar das Wort für ihn ist. Wirklich eine wunderbare Nahrung. Oder Jeremia 15, 16, wie heißt es da? Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir Freude und Wonne meines Herzens geworden. Auch König David liebte das Gesetz des Herrn wie kaum ein anderer und hat das Gesetz genossen. Er hat voll Freude ausgerufen, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt meine Seele. Psalm 19, 8. Deswegen, der Palastvorsteher hat damals einen Test gemacht. Wir können ja auch mal einen Test machen. Leg doch mal dein Handy für 10 Tage beiseite. Netflix 10 Tage beiseite, Social Media, alles 10 Tage beiseite und ernähre dich nur mit der Heiligen Schrift. Mal gucken, was das mit dir macht. Ah, jetzt bin ich extrem, okay. Aber ich denke, wir können da schon so ein bisschen eine Parallele rausziehen. Die jungen Leute damals waren straight, waren ganz radikal und haben das getan, was Gott wohlgefällig war und haben auch Segen erlebt, dass sie besser drauf waren, wie die, die sich eben nicht an Gottes Speise gehalten haben. Ich denke, Gott wird auch uns segnen, wenn wir uns ganz neu mit seinem Wort beschäftigen und auch intensiv ihn suchen, dass das auch seinen Niederschlag auch in unserem Leben finden wird. Wir hatten mal so einen Slogan bei uns in unserer Fernseharbeit, das hieß, die Bibel ist Medizin für die Seele. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir können es, denke ich, durchaus mal testen, auf die Nahrung kommt es an. Dann ganz zum Schluss noch, was war eigentlich das Erfolgsgeheimnis von Daniel und seinen Jungs hier? Dass es am Ende geheißen hat, sie sind 10-mal klüger gewesen als die großen Gelehrten des Reiches. Hey, Wahnsinn! Dieses Grünzeug, das möchte ich auch gerne fressen. 10-mal klüger zu sein und als alle großen Gelehrten des Reiches. Dann wäre ich endlich mal eine große Leuchte in Chemie und Physik und Mathe. Das hat bei mir nie so funktioniert. Daniel und seine Freunde, die waren wirklich sehr gesegnet worden. Die sahen also nicht nur körperlich blendend aus, sondern sie bekamen von Gott auch ganz besondere Gaben geschenkt, die sie über alle anderen Spitzenkräfte des Landes stellte. Daniel Kapitel 1, Vers 17 lesen wir das. Gott aber gab den vier jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Ja, von Daniel finden wir in der Bibel maßgebliche, eindrucksvolle Prophetien über die Weltgeschichte zum Beispiel. Unsere vier Freunde erhielten daraufhin entsprechende leitende Positionen in der Regierung des Landes und Daniel blieb sogar 70 Jahre in dieser hohen Stellung. Ist echt eine Erfolgsstory. Die Manager würden heutzutage fragen, ey, was ist der Schlüssel für diesen Erfolg? Erzählt mir das. Die Antwort ist ganz einfach. Vertraue auf Jesus. Lebe entschieden und kompromisslos für Gott. Habe Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Gib allein Gott die Ehre. Und Gottes Antwort lautet, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. 1. Samuel 2,30. Wir haben schon gesehen, wie die vier jungen Männer dies entschlossen im Alltag umsetzten und keinen anderen Göttern folgten als nur dem lebendigen Gott ihrer Väter. Auch wenn ihre Namen geändert wurden, ihr Herz blieb das gleiche und das Herz brannte für ihren Gott. Daniels Hingabe und Entschiedenheit für Gott drückte sich nicht nur darin aus, sich nicht zu verunreinigen, sondern auch durch eine ganz besondere enge Beziehung zu seinem Gott. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wir haben in Daniel Kapitel 6, Vers 11, da ist diese Geschichte, Daniel hörte von diesem Erlass von dem König und dann lesen wir, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Es war eine super Gewohnheit von Daniel, 3-mal täglich Gott zu suchen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wie sieht es mit uns aus? Diese Gewohnheit machte sein Leben aus. Wir hingegen haben oft kaum Zeit oder füllen sie mit anderen unnützen Beschäftigungen. Jesus hat es uns selbst auch vorgelebt, hat seinen Vater gesucht und hat viel mit ihm gesprochen. Wir brauchen das, wir sollten das genauso tun und werden sicherlich auch in unserer Betrachtung vom Johannesevangelium da weiter noch drauf eingehen. Daniel, Hanania, Michael und Asaria, sie waren im Kleinen treu gewesen, ganz am Anfang als Teenager und Gott hat ihnen daraufhin größere Aufgaben übertragen. Möchten wir auch Einfluss nehmen? Ich meine jetzt in demütiger Weise nicht, dass wir die großen Kingstern sind, sondern dass wir einfach sagen, Herr, ich möchte da, wo du mich hinstellst, dich weitergeben. Ich möchte an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, wo immer du mich haben willst, möchte ich als ein Licht für dich leuchten, als Salz das Umfeld beeinflussen. Gott ist da. Fang jetzt an, für Gott entschieden zu leben, wie Daniel es getan hat und seine Freunde. Lerne den Versuchungen zu widerstehen und stell dich auf die Seite Gottes. Gib Gott die Ehre. Auch wenn Gegenwind kommt. Schwimm nicht mit dem Mainstream mit, sondern stell dich dagegen. Schmeiß dich nicht mit den vielen Millionen Menschen auf die Erde und bete Mammon an, die Götzen dieser Zeit an, sondern beuge dich allein vor König Jesus. Bekenne deinen Glauben und schäm dich nicht und Gott wird dich segnen und dich zu seiner Ehre gebrauchen. Es gibt einen Ausspruch von einem Willi Meurer, das war ein kanadischer Kaufmann, der hat gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor jedem Menschen aufrecht stehen. Peter Hane hat es auch schon zitiert, auch verschiedene andere, aber ursprünglich stammt das von diesem Kanadier. Wer vor Gott kniet, kann vor jedem Menschen aufrecht stehen. Man kann es auch biblisch ausdrücken. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Dass du auf unserer Seite bist, dass wir nicht alleine sind in einer Welt, die dich verachtet, die dich verneint. Herr, hilf uns, unseren Glauben dir wohlgefällig zu leben, straight zu sein, kompromisslos für dich unseren Weg zu gehen. Herr, gib uns Weisheit im Umgang mit unseren Mitmenschen, gib uns Weisheit im Beruf, in der Schule, in der Uni. Herr, du hast viel Segen gegeben, damals Daniel und seinen drei Freunden. Ja, sie waren dir treu, sie blieben standhaft, auch in der größten Schwierigkeit. Herr, das wollen auch wir. Wir wollen dir alle Ehre geben mit unserem Leben. Danke, Jesus, dass du bei uns bist, dass du uns nicht alleine lässt. Und Herr, so wollen wir dir auch jetzt weiter Loblieder singen, dir zur Ehre. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!